Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Es soll die groß angekündigte Aufarbeitung der Corona-Zeit werden. Gestern hat sich erstmals die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags zu diesem Thema getroffen. Ihr gehören insgesamt 14 Bundestagsabgeordnete und 14 externe Experten an. Lange war gar nicht bekannt, wer dem Gremium im Einzelnen angehören wird, doch jetzt haben wir Klarheit. Einer von ihnen ist der Datenanalyst Tom Lausen, mit dem ich jetzt über die Arbeit der Kommission sprechen möchte. Schönen guten Tag.
Hallo Herr Jopper, ich grüße Sie.
Herr Lausen, Sie wurden von der AfD-Fraktion für die Enquete-Kommission nominiert, ebenso wie Stefan Homburg und Michael Nehls. Wie kam das zustande und was war Ihre Motivation, da mitzumachen?
Es gab ja doch schon einiges in der Corona-Zeit 2020 bis 2024, würde ich jetzt mal mit einschließen, worüber wir mal sprechen müssten. Insbesondere sprechen ja viele, die mediale Reichweite haben, immer über wir haben es gut gemacht. Das kann ich nicht bestätigen. Wir haben es nämlich nicht so gut gemacht. Und das ist auch der Grund meines danach gefolgten Pressestatements gewesen, dass die Leute einfach auch mal merken, wir können das nicht einfach nur durch Schönreden letztlich alles vertuschen, was da gelaufen ist. Und jetzt werden wir sehen, ob wir mit den richtigen Leuten zusammensitzen. Es hat sich gezeigt in der Enquete-Kommission, und das war auch der Grund, warum ich da eben mitmachen möchte, dass es sehr wenig Kritik gibt. Und das ist natürlich ein Grund, diese 5 Jahre aufzuarbeiten. Es kommen ja noch ein paar Generationen nach uns, das hoffe ich zumindest. Und die sollten nicht in einer so unaufgearbeiteten Szenerie groß werden. Und deswegen mache ich das natürlich.
Gestern dann also die erste, die konstituierende Sitzung. Können Sie uns berichten, was da genau an Tag 1 nun passiert ist?
Naja, also Frau Klöckner hat eine Eingangsrede gehalten. Die hat das also eröffnet und hat auch eigentlich gute Worte gefunden, wie ich finde. Und es ging auch um die Überwindung der Spaltung, das Zusammenführen der Menschen im Land. Und das sind ja hehre Ziele, muss man ja ihr lassen, hat sie alles sehr nett gemacht und ich war auch ganz positiv beeindruckt von ihr. Und dann kam es zur Wahl der Vorsitzenden, die angekündigt war, dass sie es werden würde, die Franziska Hoppermann, und die ist aus Hamburg, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte. Und die wurde gewählt und danach war die Sitzung dann zu Ende, die erste, und dann kam gleich die zweite, die war dann nicht öffentlich. Da ging es dann um die Wahl natürlich des Stellvertreters und der ist nicht gewählt worden von der AfD als größte Oppositionspartei. Hätte Frau Weiß gewählt werden können oder sollen und das ist dann leider misslungen. Also wir sehen im Grunde genommen einen Staat, der, wie ich finde, ein bisschen unglücklich ist. Genau genommen ist das natürlich nicht im Sinne der eigentlichen Idee einer Enquete-Kommission, dass man das da ordnungsgemäß durchführt, sondern man sieht eigentlich die bisherigen alten Muster nochmal neu in alten Schläuchen und das wird ja sicherlich eine interessante Arbeit werden, die ich dann vor mir habe, weil das wird ja auch interessant, wenn die Leute das erste Mal echte Zahlen sehen.
Ein holpriger Start in der Tat. Wie bereits erwähnt, hatten die Parteien um die Benennung ihrer Experten teils ein großes Geheimnis gemacht. Welche Namen können Sie uns nennen? Wer soll die Aufarbeitung der Corona-Zeit jetzt übernehmen?
Also die beeindruckendsten Sachverständigen sind Herr Müller, der ehemalige Bürgermeister von Berlin, der ja mit sehr viel Sachkunde in einigen Corona-Fragen ja entscheiden durfte. Und Herr Professor Kluge, der aus dem Uniklinikum in Eppendorf die Intensivmedizin dort leitet und auch in einigen wichtigen Gremien in der Corona-Zeit dagewesen ist. Das sind Leute, die möglicherweise nicht alle Zahlen hatten. Und deswegen finde ich das auch spannend, weil natürlich sind Sachverständige immer angehalten zur Neutralität. Von den beiden erwarte ich das natürlich besonders doll, dass sie meine Zahlen sich anhören und dass sie dann vielleicht dazu kommen und zu sagen, naja, die eine oder andere Entscheidung oder vielleicht viele waren falsch. Und das ist jetzt auch die große Aufgabe.
Das ist in der Tat spannend. Michael Müller war regierender Bürgermeister für die SPD von Berlin in der Corona-Zeit. Er forderte damals sogar 2G unter dem Weihnachtsbaum. Vor dem Hintergrund erwarten Sie da hitzige Debatten?
Ja, also ich weiß noch gar nicht, ob ich Debatten überhaupt erwarten kann. Das ist ja immer moderiert. Deswegen gibt es ja einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende in diesem Fall, die moderiert das. Und da wird es wahrscheinlich gar nicht auf so ein direktes Zusammentreffen kommen. Aber die Sachverständigen haben ja, und das weiß vielleicht auch nicht jeder, volle Rechte wie auch die Ausschussmitglieder, also die politischen Ausschussmitglieder. Wir haben Rederechte, wir haben Antragsrechte und wir haben Stimmrechte, genau wie die Ausschussmitglieder. Das macht die Sache natürlich spannend. Ich habe die Möglichkeit, Anträge zu stellen. Ich könnte jetzt den Antrag stellen, ein moderiertes Gespräch mit Herrn Müller durchzuführen. Und dann müsste darüber wahrscheinlich abgestimmt werden und das wird wahrscheinlich abgelehnt werden. Das würde dann im Grunde genommen nicht dazu beitragen, dass wir etwas aufklären.
Sicherlich, Sie sagten es gerade, wird es auch um eine Menge Daten und Zahlen bei den künftigen Terminen gehen. Das ist ja genau Ihr Metier. Was wollen Sie hier im Speziellen einbringen?
Naja, die Kommission geht ja über mehrere Jahre wahrscheinlich, bis Ende 27, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die Zahlen, die ich einbringen würde, da kann ich nur antworten, alle. Das Einzige, was hier zählt, sind ja die Zahlen. Und hätte man das in der Zeit gemacht, wo man Maßnahmen beschlossen hatte oder gar Impfpflichten als Idee hatte, hätte man Zahlen hinzugezogen, hätte man auf den Einschätzungsspielraum der Behörden verzichten müssen. Also die Exekutive, sprich Gesundheitsämter, Verordnungsgeber und so weiter, die haben ja keine Gesetze erlassen, sondern sie haben ja immer Verordnungen gemacht, die eben 30 Tage oder auch kürzer teilweise gewesen sind und haben teilweise 40, 50, 60 Verordnungen in dieser Zeit gemacht, um neue Dinge zu beschließen. Und ganz oft gab es keine Zahlen, sondern nur den sogenannten Einschätzungsspielraum. Im gerichtlichen Sinne kam dann immer raus, dass die Gerichte gesagt haben, die Verordnungsgeber haben eine Einschätzungsprärogative aus dem Lateinischen, also eigentlich Einschätzungsspielraum. Und wenn sie den nutzen, dann dürfen sie Maßnahmen anordnen. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass sie die Zahlen eigentlich hätten beibringen müssen. Und je länger so eine Situation mit einer Krise oder Pandemie dauert, desto weniger Einschätzungsspielraum wird ihnen gewährt aus rechtlicher Sicht. Und trotzdem haben sie das immer weiter gezogen, diesen Joker, weil es wahrscheinlich auch Freude gemacht hat, keine Zahlen genau anzugucken und trotzdem Maßnahmen beschließen zu können. Die Gerichte haben das ja sehr stark unterstützt mit ihren entsprechenden Beschlüssen und Urteilen und Abweisungen von Eilanträgen und so weiter. Und deswegen müssen alle Zahlen auf den Tisch. Zum Beispiel kann ja Herr Müller vielleicht mal sagen, ich weiß nicht, der hat es glaube ich nicht gemacht, aber in Schleswig-Holstein beispielsweise, da wurden ja die Erstklässler genötigt, Masken aufzusetzen im Schulunterricht, in den Pausen, auf den Gängen, überall, auch auf dem Pausenhof. Das heißt, man hat den Kleinsten, den Erstklässlern, hat man das auferlegt. Das ist für mich eine nicht zu rechtfertigende Sache gewesen, die auch natürlich jetzt vielleicht bewiesen werden könnte. Denn wenn wir jetzt gucken, welche Zahlen habt ihr denn nicht gehabt und wir stellen fest, sie hatten die Zahlen, dann ist ja ein Aufarbeitungsschritt getan. Ja, also würden wir jetzt zum Beispiel erstens mal überlegen, wie viele Kinder von den, sagen wir mal, 300.000, die es in Schleswig-Holstein beispielsweise gibt. Ich glaube, es gibt 300.000, ich kann mich jetzt auch irren. Aber wie viele Kinder hätten eine Maske wie lange tragen müssen, um einen Menschen, einen Pflegefall im Pflegeheim vor einer Corona-Infektion zu schützen? Ja, solche Berechnungen muss man ja anstellen, um überhaupt eine Verhältnismäßigkeit herstellen zu können. Das wurde natürlich nie getan. Das wissen wir aus internen Dokumenten, zum Beispiel aus Schleswig-Holstein. Da hat ja Frau Prien damals geherrscht, also als Chefin von der Abteilung der Gesundheit, und hat diese Sachen eben mit eingeführt. Und dagegen ist geklagt worden und das ist von den Gerichten wegen des Einschätzungsspielraumes immer wieder gerne abgelehnt worden. Also man hat diese Maßnahmen alle machen können und diesen Einschätzungsspielraum, den müssen wir klären mit Zahlen. Das heißt, welche Zahlen hattet ihr nicht? Dann sage ich, klar, diese Zahlen gab es aber und ihr hättet sie euch ganz leicht besorgen müssen. Das muss der Verordnungsgeber nämlich. Er muss sich die Zahlen besorgen. Er kann nicht sagen, ja, ich weiß nicht, wo ich die herkriegen soll. Der muss sich um diese Zahlen bemühen, muss das auch nachweisen. Und wenn er es nicht getan hat, dann muss man hinterher ausrechnen, war das überhaupt richtig? Und das wird halt dann sich auf alle Zahlen erstrecken, inklusive freiheitseinschränkender Maßnahmen für Menschen zum Beispiel, die im Pflegeheim eingesperrt worden sind, obwohl sie kein Corona hatten. Das nennt man dann negative Quarantäne. Das heißt, die wurden in ihrem Zimmer eingesperrt, weil sie kein Corona hatten, damit sie sich nicht anstecken. Und diese Menschen sind ja teilweise dann auch gestorben, ja, wegen Verlust des Lebenswillens und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die aus meiner Sicht aufgearbeitet werden müssen. Und natürlich die 300.000 im Krankenhaus in Deutschland verstorbenen Menschen, die wahrscheinlich keine Sterbebegleitung bekamen. All diese Dinge müssen ja aufgearbeitet werden.
Herr Lausen, eine Enquete-Kommission kann ja im Gegensatz zu einem Untersuchungsausschuss keine Zeugen laden oder interne Regierungsdokumente anfordern. Manche sprechen da sogar von einer Showveranstaltung. Was entgegnen Sie dem?
Ja, das müssen wir erstmal abwarten. Also da bin ich jetzt nicht so streng. Selbstverständlich habe ich schon gehört, dass Herr Drosten irgendwie in einer Enquete-Kommission, ich glaube in Brandenburg, eingeladen worden ist. Da geht es ja nicht mehr um geladen. Und ich habe gehört, er möchte da nicht hingehen. Dieses Problem werden wir möglicherweise haben, wenn jetzt zum Beispiel Frau Büchs geladen werden könnte oder sollte, dann wäre es ja schön, wenn sie auch zusagen könnte. Und da erwarte ich dann halt doch die eine oder andere Absage.
Bis Mitte 2027 soll die Enquete-Kommission die staatlichen Corona-Maßnahmen bewerten und dann einen Abschlussbericht vorlegen. Was passiert dann mit diesem Bericht? Welche Konsequenzen sind denkbar?
Konsequenzen wird es wohl eher nicht geben. Also wenn Sie jetzt darauf ansprechen, dass möglicherweise irgendwelche Leute gefunden werden, die jetzt was falsch gemacht haben. Es ist eigentlich wünschenswert und erstrebenswert, dass eine Aufarbeitung in diesem Bericht liegt, die auch zu gleichzeitigen Zielen führen kann. Also ich würde jetzt mal dem nicht so unbedingt vorweggreifen wollen, aber eine Wunschvorstellung, die ich habe, ist, dass natürlich Maßnahmen, die mit Zahlen unterlegt werden müssten, dass nur die auch zu irgendwelchen Entscheidungen führen können, die dann verhältnismäßig sind, dass der Einschätzungsspielraum solcher Verordnungsgeber komplett eingedampft wird. Ja, also wenn man in einer Krise vermeintlich irgendwelche Maßnahmen anordnen möchte, ohne dass man irgendwelche Zahlen herbeizieht oder es auch irgendwie verweigert, Zahlen herbeizuziehen, was wir ja massiv gesehen haben. Da haben ja ganz viele mitgespielt, die keine Zahlen rausgerückt haben. Ich erinnere nur an den Impfstatus in Sachsen. Da haben die Krankenhäuser einfach von den Patienten den Impfstatus nicht übergeben. Und dass es 90% teilweise gewesen sind, deren Impfstatus nicht erhoben wurde. Da kann ich ja nur sagen, wenn ich wissen will, ob eine neue Impfung wirkt, dann muss ich ja wissen, ob die, die das eingenommen haben, jetzt im Krankenhaus landen. Ja, und wenn ich dann 90% nicht aufnehme, dann ist nicht nur ein Verdacht groß, dass das vielleicht boykottiert wird, sondern es ist boykottiert worden. Und man hat das natürlich jetzt für die Zukunft zu regeln. Dass wer Zahlen boykottiert, Strafen helfen ja offensichtlich nicht. Aber dann dürfen halt keine Entscheidungen getroffen werden. So, dass diese 2G-Entscheidung landesweit und bundesweit, die sind ja nur getroffen worden, weil die Krankenhäuser einfach diese Zahlen nicht ordnungsgemäß übergeben haben. Und zwar viel zu wenig. Gar nicht oder zu wenig. Mhm. Und das konnte dann so eine Entscheidung sein. Das war dann der Einschätzungsspielraum. Man hat dann einfach gesagt, naja, also wir gehen davon aus, dass Geimpfte nicht mehr anstecken oder weniger. Und dann kam da irgend so ein Thema von einer Studie aus Genf, die Puhach-Studie. Und da hatte man dann gar nicht richtig über Omikron geguckt und so weiter. Also eigentlich ist das eine sehr schwache Geschichte, dass man auf einer Studie, von der man auch nicht genau weiß, wie sie entstanden ist und so weiter, jetzt irgendwelche massiven Eingriffe in die Grundrechte von Menschen führt. Gerade das Thema Geimpfte, Ungeimpfte, 2G-Regelung ist natürlich ein Albtraum. Und da kann ich Ihnen nur sagen, das darf in der Zukunft nie wieder geschehen, wäre meine Vorstellung. Ich befürchte aber, dass das am Ende nicht in dem Bericht steht.
Abschließend, Herr Lausen, lassen Sie uns auf die nächsten Schritte schauen. Wie häufig trifft sich die Enquete-Kommission nun und sind die einzelnen Sitzungen themengebunden oder anderweitig gegliedert?
Es gibt bisher noch keine Vorgehensweise, weil ja erst die Vorsitzende gewählt worden ist und die wird sicherlich einen Vorgehensplan beim nächsten Mal auflegen. Es gibt eine Sitzung am 22.09., da geht es weiter inhaltlich, kann ich dazu jetzt nichts sagen. Da werden wahrscheinlich alle anderen Ländervertreter von Untersuchungsausschüssen, Enquete-Kommissionen, Anhörungen und so weiter werden vorsprechen, wie es bei Ihnen so gelaufen ist und was bei Ihnen so rausgekommen ist. Und danach geht es dann halt mit einer weiteren Sitzung weiter. Da wird es dann wahrscheinlich neue Termine geben und dann kann ich Ihnen wieder berichten, was da ist. Aber das wird jetzt erstmal hier so eine Art von Veranstaltung werden, wo diese Leute dann ein bisschen darüber berichten, wie es bei Ihnen gelaufen ist.
Sagt der Datenanalyst Tom Lausen, Mitglied der neuen Corona-Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, ich sage auch auf Wiedersehen. Tschüss und vielen Dank.